Es klingt genau wie das Horrorszenario, vor dem Kritiker und Entwickler der künstlichen Intelligenz immer warnen.
Yeah, Kate, this kind of sounds like the plot of a sci-fi movie, but it is indeed happening in real life. This is the first major example that we've seen of an AI model independently conducting a hack outside of human control.
KI-Modelle des ChatGPT-Entwicklers OpenAI haben sich bei einem internen Test verselbstständigt und einen Hackerangriff ausgeübt.
Also ich glaube, wir als Sicherheitsforscherinnen und Sicherheitsforscher wussten, dass KI sehr problematisch für die Cybersicherheit ist. Und der Vorfall hat eigentlich genau das gezeigt, was wir schon seit längerem befürchtet haben. Also selbst die Entwickler fortschrittlichster KI-Modelle haben eben keine absolute vollständige Kontrolle über eigene Technologie. Und damit letzten Endes sind auch diese Erkenntnisse dieses Falles, die wir heute ziehen konnten, auch hochgefährlich für die globale Cybersicherheit.
Ausschnitte der ARD von CNN, Welt TV und des ZDF vom 22. bzw. 23. Juli 2026. In dieser monothematischen, also schwarzen Ausgabe der Medienhölle mit der Laufnummer 33 möchte ich hier nicht auf den Einzelfall eingehen. Da finden Sie Expertengespräche im Netz noch und nöcher. Ich möchte Ihnen einen Autor eines Buches vorstellen, Matthias Pfeffer. Er war jahrelang Krisen- und Kriegsreporter und Geschäftsführer und Chefredakteur von Focus TV und beschäftigt sich seit einigen Jahren auch mit der europäischen Komponente der Medienpolitik. Ich hatte ihn mal im Medienmagazin zu Gast in einem Interview über die Gestaltung einer europäischen Plattform. Aber diesmal geht es um ein Buch, das sich aus philosophischer Höhe, aber auch mit konkreten Details zum Thema KI äußert.
Die Medienhölle vom Mund zum Ohr. Auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Das Buch heißt Die offene Zukunft und ihre Feinde. Das ist sehr allgemein, aber es geht um die künstliche Intelligenz, die ja vielleicht gar nicht so intelligent ist, wie wir uns das vorstellen. Matthias Pfeffer, ich begrüße Sie ganz herzlich in der Leitung als einer der Mitautoren dieses Buches, das kürzlich im Frühsommer erschienen ist. Sie gehen zu Beginn des Buches davon aus, also stark vereinfacht gesprochen, dass es aktuell um einen Wettlauf ginge, mit KI die Weltherrschaft zu erringen. Wie machen Sie denn das fest?
Ja, also zum einen ist das wirklich tatsächlich ja das offizielle Programm der Regierung Trump. Das AI-Race ist ja dort verkündet worden und man hat eben beschlossen, dass man den Unternehmen, die da jetzt Billionen Dollar investieren, also nicht nur keine Hindernisse in den Weg legen will, sondern eben alles ermöglichen will, was Energieversorgung, was Umweltfragen betrifft, also alle Hürden abbauen will, um das zu ermöglichen, dass da möglichst riesige Fabriken gebaut werden, um eben in diesem AI-Race, in diesem KI-Rennen die Vorherrschaft zu halten oder zu sichern oder auch zu erringen in der Zukunft, weil das eben als geostrategischer wichtigster Punkt gesehen wird in der offenbar amerikanischen Politik, um die Vormachtstellung von Amerika zu halten. Deswegen kann man hier ruhig mal das Wort Weltherrschaft verwenden, auch wenn das so ein bisschen sehr nach Verschwörungstheorie klingt. Aber hier sind ja ganz klare finanzielle und politische Pläne, die sich ja belegen lassen und die auch umgesetzt werden zurzeit, die eben darauf hinzielen, eben die Vorherrschaft in dieser Technologie zu haben. Es ist klar, wer hier die Vorherrschaft hat. Das hat Putin schon vor 10 Jahren gesagt. Der regiert die Welt und wir erleben das ja auch tagtäglich, dass die Algorithmen, von denen wir zunehmend abhängig sind in unserem Alltag, aber eben auch im politischen, im öffentlichen Leben, dass die eben sehr viele Entscheidungen treffen, die wir dann teilweise gar nicht mehr hinterfragen können oder kaum noch ändern können. Und das sehen wir als einen sehr bedenklichen Prozess an.
Nun verstehen sich die Vereinigten Staaten von Amerika seit Jahrzehnten in der Rolle des Weltpolizisten. Wäre KI da nicht nur einfach ein neues, anderes Tool?
Ja, also das will ich jetzt gar nicht so weit kommentieren, weil ich auch jetzt auch kein Experte für Außenpolitik bin. Aber es ist sicherlich so, dass das KI Möglichkeiten hat, weltweit eben Daten natürlich bekanntermaßen auszuwerten, zu bemustern und eben auch entsprechend die Technologien, die im Bereich von Überwachung und Manipulation auch eingesetzt werden, eben auch zum Einsatz zu bringen. Aber es ist eben eine, wie man in Amerika sagt, General Purpose Technology. Das ist ja nicht nur auf einen einzelnen Bereich beschränkt, sondern es ist KI eben auch weit mehr als nur LLMs, von denen wir meistens reden, wenn wir heute von KI sprechen. KI sind ja auch die treibende Technologie in der Kriegswaffentechnologie. Das sehen wir ja auch jetzt durch die Drohnen, die Bedeutung von Drohnen im Ukraine-Krieg beispielsweise, aber auch im Iran, auch im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern werden diese Technologien eingesetzt. Und wir gehen eben in Richtung selbststeuernder Waffen, autonomer Waffensysteme und sollten uns doch mal fragen, was das eigentlich bedeutet, wenn wir tatsächlich autonome Waffensysteme entwickeln sollten.
Und Ihre Annahme ist, dass durch die Programmierung automatischer KI-Prozesse die Kontrolle über diesen Prozess verloren ginge?
Ja, also gibt eine Diskussion innerhalb der KI-Experten selbst. Das nennen wir das technische Kontrollproblem, das dort sehr intensiv diskutiert wird, auch in Amerika von führenden Forschern. Beispielsweise eben ja auch der Nobelpreisträger Jeffrey Hinton, der selbst einer der Schöpfer der Selbstlernen, des Machine Learnings ist und die Voraussetzung gelegt hat für das, was da jetzt in den letzten Jahren passiert ist, sagt ja, dass da ein Punkt erreicht werden kann, wo diese Systeme sich unserer Kontrolle entziehen. Das setzt nicht voraus, dass die jetzt bewusst handeln, sondern es ist einfach so, dass die Komplexitätssteigerung dazu führt, dass dann tatsächlich buchstäblich der Ausschaltknopf fehlen könnte. Und es geht ja eben auch in vielen anderen Fragen vorher, bevor dieser Kontrollverlust wirklich möglicherweise mal eintritt, vor dem eben, wie gesagt, sehr viele Forscher warnen, darum, dass schon viele Entscheidungsprozesse in sogenannten Blackboxes eben auch stattfinden, die wir auch schon nur sehr schlecht noch beurteilen können. Nicht mal die Ingenieure, die das geplant und gebaut und entwickelt haben, wissen ganz genau, was da im Inneren der Maschine abläuft. Wir müssen also dieses technische Kontrollproblem aus meiner Sicht sehr ernst nehmen. Ja, also Jeffrey Hinton, der Nobelpreisträger, sagt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kontrollverlust eintritt, bei 10-20% liegt. Und er fragt dann aus meiner Sicht völlig zu Recht, welcher Ingenieur würde ein Flugzeug bauen, das 10-20% Absturzwahrscheinlichkeit hat und dann selber noch einsteigen. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass bevor dieser Kontrollverlust eintritt, dass wir da eben auch schon Prozesse sehen, die einen Kontrollverlust der demokratischen Öffentlichkeit implizieren. Und ich glaube, da sind wir schon mittendrin, da sind wir schon sehr viel weiter. Die Abhängigkeit von digitalen Technologien in allen Bereichen des modernen Lebens, aber insbesondere eben in der Information, in der Öffentlichkeit, wir beide sprechen ja hier in einem Medienpodcast, ist mittlerweile schon so weit gediehen, dass wir schon dabei sind, die Kontrolle da zu verlieren, aber eben nicht an die Maschinen, sondern an die Leute, die diese Maschinen einsetzen und die sie bedienen. Das sind Leute wie Elon Musk, die ganz klar eine undemokratische, antidemokratische Agenda verfolgen und die diese Technologie nutzen, um ihren Einfluss eben auf Meinungsbildung und Wahlprozesse derart geltend zu machen, dass sie die eben mehr oder weniger bestimmen können. Wen Elon Musk in Deutschland an der Regierung sehen möchte, das wissen wir ja alle. Und ich glaube, das sind Punkte, die lange unterschätzt worden sind, weil wir doch immer noch glauben, dass wir diesen Informationsfluss, Informationsprozess, das Informationsökosystem letztlich hier mit unseren alten Mediengesetzen steuern können. In Wahrheit ist die Plattformökonomie dort schon drei Schritte weiter und wir hinken da tatsächlich sehr stark hinterher, das überhaupt zu erkennen als Problem in meinen Augen.
Sie gehen sogar noch einen Schritt zurück oder vielleicht kann man auch sagen, einen Schritt weiter nach oben in die Vogelperspektive, in die philosophische Ebene und behaupten, KI und Demokratie passten gar nicht zusammen aufgrund ihrer Struktur. Sie warnen sogar vor einer KI-Diktatur. Können Sie das vielleicht an einem Beispiel erläutern?
Ja, also dahinter steckt, wenn Sie den philosophischen Bereich ansprechen, einfach dieser Aspekt, dass ein Teil der menschlichen Vernunft, die Rationalität, häufig genannt wurde, oder eben auch mathematische Berechenbarkeit, und zwar zum Zwecke der Steuerung von Prozessen, hier absolut gesetzt wird. Und bei den gegenwärtigen KI-Modellen passiert das eben in Kombination mit dieser Plattformökonomie, die wir da haben, eben mit einer wahnsinnigen Zentralisierung von Datenmacht und Rechenmacht. Das heißt, die größten Modelle sind ja die besten und die schnellsten. Da kommen wir wieder zu dem AI-Race. Sie brauchen gewaltige Datenmengen. Sie müssen zentral diese Daten verarbeiten, damit sie Programme entwickeln, die dann führend oder am besten oder am autonomsten agieren können. Diese Zentralisierung von Macht ist etwas, das dem Gedanken, Grundgedanken der Demokratie, der Gewaltenteilung zutiefst zuwiderläuft. Wir haben die Demokratie ja im Grunde als Kontrollinstrument entwickelt gegen Diktaturen, gegen Tyranneien, gegen absolute Herrscher, die sich angemaßt haben, das Recht nicht so selber zu setzen, sondern auch über dem Recht zu stehen. Und wir erleben jetzt genau das, dass diese reichsten Menschen der Welt sich dieses Recht wieder anmaßen und das eben auch verbinden mit einer Bündelung und Kontrolle der Macht, die weit über nationale, territoriale Grenzen hinausgeht, die wirklich weltweite Datenvorherrschaft und Technologieführerschaft bedeutet, eben in einer Technologie, die alle Lebensbereiche durchdringt. Und das ist verbunden mit einer Zentralisierung dieser Macht. Da werden nur die Größten gewinnen. So ist es zumindest im Augenblick aufgestellt. Und daher ist das aus meiner Sicht mit der Demokratie nicht vereinbar. Das ist auch kein besonders überraschender Befund, denn wenn Sie mal in die Frage der wirtschaftlichen Macht in die Geschichte schauen. Da sind in der Vergangenheit gewaltige Reichtumsmonopole, seien es die Stahlbarone in den USA oder auch andere Bereiche, immer wieder zerschlagen worden, weil eine bestimmte Anhäufung von Macht, von finanzieller, ökonomischer, aber dann auch politischer Macht einfach mit dem Gedanken der Gewaltenteilung nicht kompatibel ist. Wir gehen ja davon aus, dass jeder Mensch individuell als Mensch eine Würde und ein Recht hat, zu partizipieren an diesen Prozessen, eben mitzuentscheiden, wer Macht ausübt und eben die Regeln auch mit selber gestalten zu können, denen man sich dann freiwillig unterwirft. Das sind ja unsere Vorstellungen von Autonomie und von Freiheit und die sind eben ganz wesentlich mit Machtkontrolle und Machtteilung verbunden. Und da können Sie auch schon sehen, wenn man jetzt davon spricht, ist das jetzt in der Natur der Sache, dann sage ich ja, in der derzeitigen Natur der Sache ist es so, aber das heißt nicht, dass wir nicht dezentrale KI-Systeme hier in Europa entwickeln können, die mit anderen Werten aufgeladen sind und die eben nicht diesen Wert der absoluten Machtkontrolle, der Beherrschung, der Extraktion derartig absolutieren, dass sie dann eben im Grunde sich als solche diktatorischen Elemente auch einsetzen lassen. Da können wir einen Gegenentwurf machen hier in Europa und ich glaube, wir sind auch gerade dabei, diesen Weg zu beschreiten. Das ist letztlich die Hoffnung, die wir hegen müssen und da müssen wir eben auch diesen Prozess sehr ernst nehmen. Denn, das vielleicht noch gesagt, KI, und das sagen wir auch in unserem Buch, ist wirklich eine hochpolitische Technologie. Das ist nicht wie in der Vergangenheit, dass man sagt, ja, das ist ja neutral, das ist ja ein Werkzeug, man kann es so oder so verwenden. So Atomkraft, man kann Atomkraftwerke bauen, man kann Atombomben bauen, da kann man sich ja entscheiden. Hier gehen in diese Algorithmen, in diese Strukturen Wertentscheidungen ein. Das sind die sogenannten Biases, die ganzen Daten schon alleine, die eingepflegt werden und die Muster, die dann gesucht werden und die Algorithmen, die trainiert werden. Das sind alles Wertentscheidungen, die da einfließen. Und ich glaube, die sind im Augenblick bei den derzeitigen Modellen überwiegend darauf ausgerichtet, dass die gewaltigen Investitionen, das sind ja Billionen Dollarbeträge, die gerade in Amerika investiert werden, die müssen ja zurückverdient werden. Das geht ja nur, wenn sie dann ganze Märkte kaputt machen, überrollen und übernehmen und wenn sie eben auch ganze Regionen dieser Welt mit dieser Technologie dann beherrschen und ausbeuten können. Und ich glaube, eine der Regionen, die da auch ausgebeutet werden soll oder schon wird, ist Europa. Und ja, das ist die Frage eben, dass wir hier in Europa jetzt vielleicht anfangen zu erkennen, dass wir hier von den Erfindern des Kolonialismus selbst zu einer kolonial-digital-Gegend geworden sind, die jetzt eben ausgebeutet wird. Und ich glaube, wir können dem etwas entgegensetzen, das eben auch ein selbstbewusstes, selbstbestimmtes und demokratisches Leben in der Zukunft ermöglicht. Ohne KI wird es nicht gehen, wir brauchen eine eigene.
Ja, Sie sprechen von einer demokratisch regulierten KI. Aber ist das nicht auch wieder so eine Art Paradoxon, was Sie ja sowieso in Ihrem Buch aufführen? Oder man kann es ja auch mit der alten Metapher sagen, die Quadratur des Kreises. Oder wasch mich und mach mich nicht nass. Also geht das überhaupt, wenn Sie den Befund haben, den haben Sie ja vorhin zitiert, 10-20% ist es wahrscheinlich, dass KI aus dem Ruder läuft. Warum sollte eine demokratisch regulierte KI nicht aus dem Ruder laufen?
Ja, ich glaube, wir können uns da ermutigen, auch an Beispielen in der Vergangenheit. Also zum Beispiel hat man ja, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel der Atomenergie, wo man ja erkannt hat, dass die Spaltung des Atoms also eine ungeheure technologische Gefahr darstellt, aber auch Chancen beinhaltet. Und dann hat man ja nicht angefangen, hat gesagt, so jetzt entwickeln wir einfach irgendwelche Unternehmen, mal sehen, was denen einfällt und mal sehen, wozu sie das gerne einsetzen wollen. Und dann lassen die das mal in der Beta-Version auf den Markt und verstrahlen mal ein paar Ecken dieser Welt und dann gucken wir mal an, was wir dann eigentlich machen wollen oder so. Sondern man hat ja erstmal die Internationale Atomenergiebehörde aufgesetzt, man hat erstmal verbindende Regeln, Sicherheitsstandards geschaffen, die den Risikobereich, soweit man ihn einschätzen kann, auf einen möglichst kleinen Prozentsatz runterbringen. Und erst dann sind die Entwicklungen freigegeben worden. Ich glaube, es ist ganz normal, dass wir sagen, ein anderes Beispiel ist die Umwelttechnologie oder Umweltgesetzgebung, würde ich jetzt mal sagen. Viele Prozesse in der Chemie oder andere industrielle Prozesse haben nachweislich die Umwelt geschädigt. Und wir haben ja auch gesagt, okay, wir wollen das jetzt in Bahnen lenken, die nachhaltiges Wirtschaften ermöglichen, die auch eine Zukunft für unsere Kinder und Kindeskinder offen halten, die den Planeten nicht zerstören. Ich glaube, das ist überhaupt nicht neu. Wir müssen dieses Denken jetzt endlich auch auf die digitale Welt übertragen. Wir sind ein Narrativ aufgesessen von der unbegrenzten Freiheit des Internets und von der sagenhaften Geldvermehrung, die da stattfindet, ohne dass das irgendwelche Schäden auslöst. Wir sehen die Schäden heute sehr, sehr deutlich und es wird allerhöchste Zeit, dass wir da mit der gleichen Steuerungskraft rangehen, wenn wir eben unsere Rolle als selbstbestimmte Menschen in der Zukunft noch erhalten wollen, haben wir dazu keine Alternative.
Erklären Sie bitte nochmal, was Sie mit Zukunft offen halten meinen. Das klingt so, als wäre die Zukunft ein weißes Blatt Papier und würde durch die KI eingeengt und schon beschrieben werden.
Ja, also sagen wir es mal so, eine offene Zukunft ist eine Zukunft, in der wir Handlungsspielräume haben und durch unsere Entscheidungen, die wir möglichst auch verantworten sollten oder sollen könnten, die gestalten können und dann eben auch eben entsprechende Entscheidungen gemeinsam treffen und legitimieren können.
Aber gibt es die Freiheit realistischerweise überhaupt?
Ja, die gibt es. Die gibt es. In der Demokratie gibt es die. Ich meine, sie können mitwirken am politischen Prozess. Sie können
ja, aber auch nur an bestimmten Leitplanken. Also ich will jetzt nicht bis in die Antike zurückgehen, aber vielleicht dann doch mal zitieren den Philosophen Demokrit, der ja auch von alles, was im Weltall existiert, ich habe das Zitat gerade vor mir, ist die Frucht von Zufall und Notwendigkeit. Also Notwendigkeit, so in diesem Dialektikpaar, das Hegel dann auch noch aufgegriffen hat und Engels und wer weiß noch wer. Sind wir schon in einer bestimmten Bahn einer gesellschaftlichen Entwicklung, die wir jetzt wirklich nicht so frei wählen können, sondern nur innerhalb dieses Korsetts unsere Freiräume finden müssen?
Wir bewegen uns immer innerhalb eines Korsetts, wenn Sie so wollen, innerhalb eines Systems. Das ist ja auch eine Erkenntnis der Philosophie in den letzten 100 Jahren gewesen, dass wir der Natur nicht einfach gegenüberstehen als vollkommen unabhängige Subjekte, als Cogito, das da einfach irgendwo rumdenkt und sich dann die Natur unterwirft. Diese Zweiteilung ist eine Illusion und die spiegelt sich ja jetzt in diesen Modellen gerade wieder, dass wir das wieder durch Daten beherrschen können, sondern wir sind Teil eines Systems und müssen uns in dieses System natürlich auch einfügen und sollten auch ein bisschen was dafür tun, dass wir das System verstehen und dass wir es auch erhalten. Das ist ja die Lebensvoraussetzung, die wir als Menschen brauchen. Irgendwelche Roboter hätten vielleicht in der Zukunft, die sich Herr Musk vorstellt, andere Lebensvoraussetzungen. Und dazu brauchen sie keinen intakten Planeten mehr. Aber hier geht es ja darum, wollen wir als Menschen würdig und selbstbestimmt noch in der Zukunft handeln können. Und dass wir diese Handlungsspielräume haben, ist ganz klar. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Alles andere ist ja ein deterministisches Weltbild. Das würde ja bedeuten, dass diese Atome, die Sie zitieren von Demokrit, wenn man das hat man lange gedacht, auch im Anschluss an die Newton'sche Physik, dass man gedacht hat, wenn ich alle Atome im Weltall kenne und ich kenne alle Naturgesetze, dann kann ich auch die Zukunft ausrechnen. Dann weiß ich auch ganz genau, was passiert. Von dieser Illusion lebt ja diese gewaltige Datensammelwut und dieser technologische Solutionismus, wie man das auch nennt, jetzt heute noch. Wir können alle Probleme dieser Welt durch Berechnung und durch Technologie lösen. Wenn wir ein neues Problem haben, bauen wir einfach eine neue App und eine neue Technologie und dann ist das schon wieder weg.
Naja, in manchen Fällen klappt das ja, zum Beispiel beim Wetter, da kann man ja eben relativ genau heute bestimmte Sachen vorausberechnen, oder auch die Klimaforscher berufen sich ja darauf, dass es irgendwann mal kippt. Da müssen wir gar nicht so weit zum Club of Rome zurückgehen, aber man kann heutzutage doch schon Zukunft berechnen, oder meinen Sie nicht?
Ja, man kann Muster erkennen, natürlich macht die KI, macht ja Mustererkennung, man kann Muster erkennen und da kann man bestimmte Pfade natürlich erkennen. Und nochmal, es ist ja keine absolute Freiheit, von der die Rede ist, sondern es ist vor allem verantwortliche, vernünftige Freiheit. Das heißt, eine Freiheit, die die Regeln, die Außenbedingungen, die Voraussetzungen ihrer eigenen Existenz als Mensch zum Beispiel auch erkennt und schützt und bewahrt. Das ist ja etwas anderes als vollkommen schrankenlose Freiheit, die übrigens auch von den Vordenkern dieser Technologieszene dort befürwortet wird. Die sogenannten Libertarier sind ja der Meinung, dass einzelne starke Individuen alles entscheiden sollen, weil die Masse ist sowieso zu dumm dazu, ist das zu verstehen, und dass sie deswegen auch das Recht hat, das so zu machen. Da sind also auch philosophische Annahmen, die da einfließen, die absolut antidemokratisch sind. Ich würde auch sagen, absolut antihuman und antihumanistisch. Vieles davon stammt aus dem sogenannten Transhumanismus. Und wir gewöhnen uns langsam an diese Erzählungen und an diese Geschichten und wir statten dann einen solchen Fantasten wie Elon Musk mit einer Billion Dollar aus, damit er diese Systeme entwickelt, und lassen uns dann von seiner KI Grok sagen, die wurde einmal gefragt, was denn wertvoller ist, das Hirn von Elon Musk oder 16 Millionen lebende Juden, und dann hat sie sich nach kurzem Nachdenken dafür entschieden, dass das Hirn von Elon Musk wichtiger ist und dass sie das retten würde im Zweifel. Weil das eine ganz klare Logik dieser Systeme ist, so wie die gelernt haben, wie die programmiert sind. Da steckt eine utilitaristische Logik dahinter und Ethik. Elon Musk ist so wertvoll für die Zukunft der Menschheit. Er wird so viele Trilliarden Menschen im Weltall ermöglichen, dass dagegen die wenigen, die heute geopfert werden müssen, keine Rolle spielen. Und da sind wir bei einem geschlossenen, deterministischen Weltbild. Wir kennen das hier in Europa vom Nationalsozialismus. Da war der Rassegedanke, die Rasse, die stärkste Rasse wird sich durchsetzen, also müssen wir die anderen so schnell wie möglich erledigen. Wir kennen das vom Stalinismus, das Ende der Geschichte ist determiniert. Ja, das war ja auch, haben Sie schon zitiert, Engels, der gesagt hat, Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit. Also die Notwendigkeit steht eh fest, es sind mechanische Gesetze, nach denen die Geschichte abläuft. Die Revolution wird kommen und wer sich jetzt der Revolution in den Weg stellt, der wird in die Wand gestellt. Und wir können solche totalitaristischen Systeme heute gut analysieren und verstehen. Und wir müssen sehen, dass hier bei diesen Gedankengebäuden, bei diesem Mindset, wie es in Amerika genannt wird, ich würde immer noch sagen, das ist eine technologische Ideologie, die hier im Hintergrund eine große Rolle spielt, die Quelle ist für diese Narrative, mit denen vor allen Dingen Geschäftsmodelle in die Welt gesetzt werden sollen, Versprechungen aufgemacht werden über fantastische Renditen, die da erzielt werden, über völliger Unklarheit, wie das am Ende und bezahlt wird im Sinne von gesellschaftlichen, von menschlichen Kosten. Das sind Rechnungen, die müssen wir aufmachen. Wir müssen diese Leute für das, was sie da tun, auch zur Verantwortung ziehen. Und wir können nicht akzeptieren, dass unsere Regeln, unsere Gesetze sich diesem Code unterordnen, sondern im Gegenteil, wir müssen dafür sorgen, dass der Code sich dem Recht unterordnet. Genauso wie wir dafür sorgen müssen, dass auch diese Anführer, die sich dafür erwählte Menschen halten, für besonders für Übermenschen, dass die sich auch dem Gesetz unterwerfen, nicht unter dem Gesetz stehen. Und diesen Konflikt sehen wir ja jetzt überall auf der weltpolitischen Bühne. Also und deshalb denke ich mal, macht es wirklich Sinn, sich mit dieser antidemokratischen Tendenz, die es da in der Technologieentwicklung gibt, genauer zu beschäftigen und sich auch zu fragen, warum jetzt im Augenblick vielfach mit antidemokratischen politischen Kräften, die ja eigentlich ein rückwärtsgewandtes Geschichtsbild häufig verfolgen, trotz dieses Futurismus, den die Technologen da vertreten, so eine enge Verbindung da ist. Und das Geheimnis liegt einfach darin, dass die Demokratie, die Gewaltenteilung, den deliberativen Prozess, das bessere Argument, die lange Auseinandersetzung, die Diskussion, die offene Diskussion und auch den Schutz des einzelnen Menschen, dass die das abschaffen wollen. Und das, finde ich, ist schon eine ziemlich große Herausforderung, die wir, wenn wir über diese Technologie heute reden, aus meiner Sicht jedenfalls beachten müssen und im Kopf haben müssen. um entsprechend zu reagieren und dann aber auch zu agieren. Nämlich im Sinne von selber diese Technologie so gestalten, dass sie uns schützt, dass sie die Demokratie stärkt, dass sie den Menschen stärkt, seine Entwicklung fördert, anstatt ihn zu unterminieren, abzuschaffen oder durch irgendwelche Roboter zu ersetzen.
Das Buch ist kein fatalistisches Konzept, so nach dem Motto, wir werden alle sterben, sondern Sie haben das jetzt schon angedeutet, aber waren mir jetzt noch ein bisschen zu abstrakt. Man muss und so. Was muss genau wer tun, nach Ihrer Auffassung? Also das Buch lesen ist klar, das ist der Werbeblock. Das hilft uns tatsächlich, das gebe ich als neutraler Leser hier gern zu Protokoll. Es liest sich sehr gut, es ist sehr logisch geschrieben, es ist auch gut strukturiert. Es ist auch nicht, dass einem das sofort demotiviert, wenn man das liest, sondern es ist eine kompakte Analyse der gegenwärtigen Situation und hat eben auch Handlungsanleitungen. Nennen Sie uns bitte Ihre wichtigsten.
Ich würde sagen, bei diesem komplexen Thema ist es wichtig, dass wir verschiedene Ebenen unterscheiden. Erstens, Alternativen sind möglich. Das ist die Grundvoraussetzung, von der wir hier ausgehen. Diese Zukunft ist in diesem Falle immer noch offen, aber nur, wenn wir sie selbst auch jetzt aktiv und wirklich bewusst gestalten. Unsere Handlungsmöglichkeiten erstrecken sich aus meiner Sicht auf verschiedenen Ebenen. Das kann man so ein bisschen mit soziologischen Termini so benennen, dass man sagt, da gibt es eine Mikroebene, eine Meso, eine Zwischenebene und eine Makroebene. Also in der Miso-Ebene, das sind wir beide, können wir uns überlegen, welche Dienste wir wirklich abonnieren, welche Dienste wir nutzen und uns jedes Mal dazu umschauen, ob es nicht auch irgendwie datenschutzkompatible, europäische, demokratisch orientierte Alternativen gibt. Das ist der erste Schritt, den jeder machen kann.
Da will ich kurz mal dazwischen gerätschen. Mhm. Würden Sie die doch ziemlich offene KI-Entwicklung aus China als Alternative sehen?
Also ich finde, zumindest sollte man sich das chinesische Modell mal anschauen, denn was dort
obwohl
passiert,
das ja eine Diktatur ist, wie wir wissen. Ne?
Ja, aber deswegen natürlich ist das chinesische Modell in zweierlei Hinsicht für uns wirklich sehr wichtig. Das eine ist, dass wenn man zum Beispiel, das ist ja ganz klar im AI-Act der EU-Kommission deshalb auch abgebildet, wenn man eben Social Scoring, wenn man diese Technologie wirklich komplett zur Überwachung der Menschen mit Kameras, mit allen möglichen Technologien
also einsetzt. Also nochmal kurz übersetzt, also wenn man Punkte bekommt, Punkte, wenn man bei Rot über die Kreuzung geht und dafür dann keine Wohnung kriegt, weil nur eine Wohnung brave Bürger bekommen. Also ganz simpel mal zusammengefasst.
Ganz simpel und ganz viel Punktabzug gibt es, wenn Sie das Wort Platz des himmlischen Friedens ansprechen oder wenn Sie sagen, das war vielleicht gar nicht so doof, dass man da mal protestiert hat gegen die KP. Dann gibt es halt besonders viele Abzugspunkte. Das ist eine politische Diktatur, die sich die Überwachungs- und Manipulationsmöglichkeiten dieser Technologie, davon sprechen wir jetzt hier, komplett zu eigen gemacht hat, um einen solchen Staat irreversibel, und das ist das Neue. Sie können heute vorausschauend verhindern, so eine Technologie wie Palantir prahlt ja damit, dass sie das tun kann. Ja, und das ist da über 800 Milliarden Dollar mittlerweile wert geworden.
Was wir eine US-Software ist.
US-Software, aber das ist ja die Möglichkeit der Technologie erstmal. Und die Chinesen zeigen eben, dass wenn sie ein komplettes Überwachungssystem in der Gesellschaft einrichten und Manipulationssystem, dass der Weg zurück zur Demokratie vielleicht dann ganz schwer nur noch möglich ist, vielleicht sogar irreversibel ist, weil sie können ja schon vorausschauend sehen, wenn Leute sich irgendwo so regen, dann werden die gleich da weg verhaftet oder werden irgendwie kaltgestellt oder kriegen die digitalen Zugänge abgeschnitten. Wenn das komplette Informations- und Kommunikationsverhalten über digitale Quellen läuft, wie wollen Sie denn da noch agieren?
Also Sie raten ab, Open Source KI aus China zu benutzen?
Nein. Ich sage jetzt erstmal, da kann man sich diesen Teil mal angucken, wohin das führen kann. Und das ist natürlich ein absolutes Antimodell. Das ist ja de facto auf dem Weg in die absolute KI-Diktatur, von der wir sprechen. Das Zweite ist aber, dass die Chinesen natürlich in diesem sogenannten AI-Race sich eben auch von den Amerikanern nicht haben einfach abhängen lassen. Und das muss man auch mal akzeptieren und anerkennen. Die Chinesen haben übrigens schon vor dem AI-Act die ersten Regeln für KI gemacht. Die überwachen die KI-Entwicklung sehr, sehr streng. Natürlich im Sinne einer Einparteiendiktatur, das vor allen Dingen politisch da nichts anbrennt. Aber die haben durchaus Regeln gemacht, die eben die gesamte Entwicklung auch ein bisschen in den Blick nehmen, aus dem Gesichtspunkt eben einer Kompatibilität mit einem bestehenden System, auch wenn wir dieses System komplett ablehnen. können wir uns doch an dieser Regelung im Grunde in einigen Teilen orientieren. Wir können uns aber auch, das sage ich ganz offen, auch mal an der Kreativität, die dort herrscht, orientieren. Nachdem die Amerikaner die Nvidia-Chips verboten haben, nach China zu exportieren, hat man dort einfach alternative KI-Strukturen entwickelt. Und der große Schock war da vor etwas über einem Jahr, DeepSeek, diese Technologie, die plötzlich mit viel weniger Rechenkapazität auskommt, die diese Megachips überhaupt nicht mehr benötigt hat, die in Zehntel, wenn ich da richtig informiert bin, bis 20% nur der Energie verbraucht, um ähnlich gute Ergebnisse zu bringen. Und jetzt sagen wir natürlich wieder, ja, gute Ergebnisse bringt DeepSeek natürlich nicht, wenn sie sich informieren wollen über den Platz des himmlischen Friedens und was da damals 1989 passiert ist und über die chinesische Lösung oder über die Uiguren oder Minderheiten, die unterdrückt werden. Da bringt es natürlich gar keine guten Lösungen. Aber von der reinen Leistungsfähigkeit der Technologie her ist das eine Alternative. Im Übrigen, wenn ich recht informiert bin, hat DeepSeek dazu auch Elemente einer europäischen, nämlich von Mistral stammenden Technologie verwendet. Also da frage ich mich, warum können wir nicht auch in Europa dezentrale, energieschonende, gute KI entwickeln? Und ich glaube, diese Frage hat sich ja jetzt mittlerweile auch jeder gestellt in der Politik. Es gibt ja jetzt wirklich erfolgversprechende Investitionen, die wir hier tätigen. Es gibt europäische Lösungen, die angestrebt werden. Es gibt europäische Sprachmodelle, jetzt ganz frisch vom Dresdner Fraunhofer Institut gestartet, in Zusammenarbeit mit einer großen AI Factory in Barcelona, wo sehr viel Geld hinfließt. Es werden in den nächsten Jahren ein paar hundert Milliarden, das ist immer noch weniger als diese vielen Billionen, die in Amerika dort im Augenblick gerade investiert werden, in solche Lösungen investiert, die europäisch sind, die demokratiekompatibel sind, die rechtskonform sind. Und das, finde ich, sollten wir jetzt mit Nachdruck machen und sollten aufhören, die Eröffnung von irgendwelchen Serverfarmen von Amazon und X hier in Europa als Erfolg zu feiern. Wir müssen das wirklich selber in die Hand nehmen, weil die amerikanischen Unternehmen sich klar bekannt haben, dass sie sich diesen Regeln nicht mehr beugen wollen. Und wir erleben ja heute auch schon, dass die US-Regierung ganz offen die Europäer erpresst mit Verteidigungsmaßnahmen, also Abzug von Streitkräften oder Ähnlichem.
Ja, auch mit Abschaltung von KI-Modellen, die
auch
vielleicht zu intelligent sind, sage ich jetzt mal so pauschal. Das klingt alles sehr plausibel, was Sie da äußern. Aber kann man denn in einer globalisierten Welt mit einem globalen Internet eine europäische Enklave künstlicher Intelligenz schaffen? Links und rechts, also ich sag mal China und USA, um mal so die plakativen Beispiele zu nennen, kämpfen um die Weltherrschaft und wir sind hier auf der Insel der Glückseligen. Geht das?
Nee, wir sind sicher nicht auf der Insel der Glückseligen, aber wir haben unser Wertesystem und das ist ja jetzt eine gute Chance, mal zu erkennen, ist es das wirklich, ist uns das etwas wert? Also wollen wir tatsächlich in einem friedlichen, multikulturellen, multiperspektivischen und geeinten Europa leben, in einer relativen Wohlstandsinsel, die wir schon noch sind. Diese 450 Millionen Menschen in der Europäischen Union sind übrigens extrem wichtig für diese Unternehmen. Das darf man nicht, dürfen wir nicht unterschätzen. Wir denken immer, wir sind von denen komplett abhängig, was auch stimmt. Im Technologiesektor trägt da im digitalen Bereich die Abhängigkeit 80% von Überseeunternehmen. Das ist natürlich nicht hinnehmbar. Auf der anderen Seite sind die aber wahnsinnig von uns abhängig, denn die brauchen unseren Markt, unseren Wohlstand. Es gibt Schätzungen, dass ein Drittel der Börsenwerte dieser amerikanischen Unternehmen nur darauf beruht, dass sie hier die Europäer gerade so vollkommen wehrlos ausnehmen können und dafür im Grunde auch noch nicht mal Steuern zahlen. Das ist eben ein Thema, das wir gestalten können und wo wir, glaube ich, eigene Akzente setzen können und auch höchste Zeit ist, dass wir das tun. Wir sollten uns da nicht unterschätzen. Wir sind wichtiger und stärker, als wir selbst manchmal glauben. Und ich denke auch, dass das eine Folge dieser Narrative ist und dieser Ideologien, die wir sehr viele Jahre von den Amerikanern da vorgesetzt bekommen haben, vor allem von den Amerikanern. Das ist ja schon alles, sie sind schon viel weiter, wir sind abgehängt und so weiter. Stimmt natürlich überhaupt nicht. Wir haben hier Top-Forschung und wir fangen auch an, jetzt wirklich zu investieren. Und ich glaube, das ist noch nicht zu spät und sollte uns mit sehr viel Hoffnung erfüllen. Wir müssen es nur konsequent machen und wir müssen aufhören, uns in die Tasche zu lügen, so wie wir mit der Abhängigkeit von Russlands Gas und Öl im Schlafwagen in so eine Katastrophe beinahe gefahren werden, können wir auch mit anderen Abhängigkeiten sehr schnell unsere Selbstständigkeit, Eigenständigkeit, Selbstbestimmung verlieren. Das müssen wir verhindern. Und da geht es um sehr, sehr viel. Da steht der European Way of Life sozusagen auf dem Spiel. Aber auch unser Wohlstand, unser Mittelstand, unsere wettbewerbsorientierte Wirtschaft, die eben nicht auf Monopole ausgerichtet ist. Das ist ja das Gleiche wie in der Politik. Wir wollen eben weder ein Monopol in der Politik, das ist eine Diktatur, noch wollen wir ein Monopol in der Wirtschaft. Das sind die Plattformunternehmen, die Peter Thiel errichten möchte. Sondern wir wollen Wettbewerb und wir brauchen frische Ideen, wir brauchen neue Ideen, wir wollen Kreativität des Menschen, wir wollen Selbstbestimmung erhalten. Und ich glaube, das sind starke Themen, die wir auch mal in ihrer Stärke wieder ausrollen sollten. Wir haben das bessere Konzept als dieses dystopische, transhumanistische, apokalyptische Weltbild, das dann aus Amerika rüberschwappt, wo die Apokalypse als mehr oder weniger unausweichlich schon geschildert wird, wo man dann überlegt, ja, fliegen wir jetzt auf den Mars, um hier diesen Schrott zurückzulassen, oder wollen wir uns schwimmende Inseln bauen, damit wir uns selbst bestimmen können als Unternehmen in der Zukunft.
Also die Reichen wollen das. Ne?
Die Reichen wollen das.
Also es geht nicht um die 8 Milliarden Menschen, muss man ja fairnesshalber sagen, sondern es geht, wie gesagt, um die Elite.
Es geht um eine Elite, das ist eine zutiefst, ich würde sagen, technofaschistische Ideologie, die übrigens auch permanent Anleihen macht bei den Vordenkern der Nationalsozialisten hier bei uns in Europa, in Deutschland, vor allem auch der 20er Jahre. Alle diese rechtskonservativen Denker sind da ausgegraben worden von Thinktanks und man hängt sich da wieder an diese Ideen dran. Und das, was da rauskommt, ist klar, das ist letztlich auch eine Form von Rassismus und von Übermenschentum. Wie gesagt, wir haben diese historische Erfahrung doch gemacht und wir haben eigentlich auch lange Zeit gesagt, dass wir daraus viel gelernt haben. Jetzt gilt es, das zu beweisen, dass wir daraus auch viel gelernt haben und klar hier ein Gegenmodell zu entwickeln und eben auch Grenzen und Schranken zu setzen für diese Allmachtsträume.
Sie haben die persönliche Ebene gesagt, also man kann mit Datenschutz kompatiblen Softwaren da gegensteuern, also es muss nicht WhatsApp sein, es gibt andere Messenger und so weiter, auch Internetbrowser gibt es, die damit werben, hier möglichst diskret zu sein. Das ist die eine Seite. Sie haben jetzt auch die Politik angesprochen, die europäische Politik, die Wirtschaft angesprochen. Was ist mit den Medien? Welche Rolle können die spielen? Also die Medien gibt es ja nicht, aber ich sag mal so, die klassischen Medien auf der einen Seite und Internetmedien auf der anderen Seite, die Öffentlichkeit herstellen, also auch Diskurs ermöglichen. Ist da bei Ihnen aus Ihrer Sicht alles in Ordnung oder könnte da noch eine Schippe draufgelegt werden?
Also ich glaube, da ist wirklich gar nichts in Ordnung. Aber bevor ich dazu komme, wirklich vielleicht noch ganz kurz zu dieser Mikroebene, hatte ich ja gesagt, gehört auch die Mesoebene und die Makroebene, blöde Worte. Aber im Grunde ist das Mesoebene dann das Gesellschaftliche. Also wenn Sie Mikroebene nochmal nehmen, selber eine informierte, reflektierte Alltagsentscheidung treffen, eine bewusste Plattformwahl und den Datenschutz beachten. Vielleicht auch unabhängige Medien abonnieren und sie damit unterstützen, anstatt sich auf selbstgebastelte Fake News und Influencer zu verlassen. Und auch Diskussionen im persönlichen Umfeld zu führen darüber, was da möglich ist und welche Alternativen es gibt, sich auch zu informieren. Mittlerweile gibt es auch Seiten, wo man sich informieren kann, wo gibt es europäische Alternativen zu solchen Angeboten, die wir da eigentlich ablehnen. Auf der Meso-Ebene ist jeder von uns eingelassen in gesellschaftliche Zusammenhänge. Wir können Kooperationen in der Zivilgesellschaft sozusagen überlegen. Jeder kann in seinem Betrieb nach den KI-Richtlinien fragen, kann daran mitarbeiten, die selbst mitentwickeln. Jeder kann in der Schule der Kinder oder auch in den Kindergärten überlegen, welche digitalen Instrumente ab welchem Alter machen Sinn und kann auch dann eben etwas unternehmen als Bürger. Und da will ich jetzt gleich mal ein tolles Beispiel nennen, wie ich finde. Die Tatsache, dass die Australier Social-Media-Verbot erlassen haben unter 16. Jetzt kann man darüber auch wieder lange reden, ob das der einzige Weg ist. Ich bin auch kritisch. Ich glaube, man könnte auch andere Wege gehen. Aber immerhin ist es ein starkes Zeichen, um der Macht dieser Konzerne einmal etwas entgegenzusetzen. Das geht zurück auf eine Elterninitiative. Die haben Unterschriften gesammelt, weil sie nicht mit angucken wollten, wie ihre Kinder in Depressionen und Selbstmorde getrieben werden. Und die war erfolgreich. Und diese Unterschriftenaktion australischer Eltern hat dazu geführt, dass dieses Modell jetzt weltweit diskutiert wird und ich glaube auch in einigen Ländern Schulung macht und ich glaube, es wird auch noch weiterentwickelt. Und jetzt kommt die letzte Ebene. In der Politik können wir auch auf der Makroebene was tun. Wir können uns einschalten in Regulierungsverfahren. Es gibt häufig Anhörungen. Wir können dafür unsere politischen Kandidaten in unseren Wahlkreisen sensibilisieren und können sie fragen, was sie dort tun. Wir können auch öffentlichen Druck aufbauen und alternative Narrative entwickeln, die dem etwas entgegensetzen. Und wir können uns auch beteiligen an Gremien, die versuchen, eben andere Normen zu entwickeln, andere Normen zu setzen. Das erstmal vorab gesagt. Und in diesem ganzen Geflecht spielen die Medien, wir beide sind ja aus den Medien, natürlich traditionell die große Rolle. Die Öffentlichkeit ist das, was die bürgerliche Demokratie mit der Gewaltenteilung, der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Menschenwürde überhaupt erst hervorgebracht hat. Und diese Öffentlichkeit ist in einem brutalsten Strukturwandel in den letzten 20 Jahren oder ist überhaupt noch nicht zu Ende. Wir erleben jetzt mit den KI-Agenten seit einiger Zeit die neueste Stufe, aber noch lange nicht die letzte Stufe. Das bedeutet, die klassischen Medien verlieren ihre Existenzgrundlage zunehmend. Sie können nämlich weder über die Reichweiten allein entscheiden, sondern sind da häufig von den Algorithmen der Suchmaschinen abhängig.
Wie dieser Podcast übrigens auch. Also an dieser Stelle gleich die Empfehlung, teilen Sie diesen Podcast und machen Sie ihn publik, liken Sie ihn, abonnieren Sie ihn und damit auch solche Botschaften viele Leute erreichen.
Ja, damit auch wieder das Versprechen des Internet, das ja da abgebildet wird in solchen Formaten, die eben Öffentlichkeiten, Gegenöffentlichkeiten herstellen, gegen die großen herrschenden Medienunternehmen. Das war in der Vergangenheit auch nicht alles so doll, aber es war immerhin ein Mediensystem, mit dem wir doch hier in der Demokratie ganz gut zurechtgekommen sind. Ein duales System, wo es öffentlich-rechtliche und private Medien gab, die jeweils ihren Auftrag hatten. Und dieses ganze System ist in einem gewaltigen Umbruch. Wir erleben jetzt, dass die Intermediäre, das heißt die Leute, die diese Plattform kontrollieren und damit die Informationslandschaft steuern können, dass die Macht bekommen, die Gatekeeper-Funktion haben, wie man so sagt, die früher die Medien hatten. Ich glaube, die Medien tun sich unterschiedlich schwer oder leicht, sich da zurechtzufinden. Und man ist auch hier wieder ein sehr komplexes Thema, wo es keine einfachen Lösungen gibt. Aber es ist, glaube ich, klar, dass wir in der Zukunft eine öffentliche Debatte brauchen. Wir brauchen Räume für öffentliche Debatten, in denen wir verlässliche Informationen bekommen. Das ist die Grundvoraussetzung Nummer eins. Nur eine informierte Entscheidung ist ja eine freie Entscheidung, um wieder zum Thema Freiheit und Demokratie zu kommen. Wenn Sie eine falsche Information haben, können Sie keine freie Entscheidung treffen. Das weiß man übrigens auch lange im Wettbewerbsrecht. Wenn Sie Produktversprechen bekommen, die vollkommen falsch sind, entscheiden sich für das Produkt, haben Sie das Recht, das zurückzugeben. Wir können aber leider diese Plattform nicht zurückgeben, wenn sie uns ständig täuschen. Und wir müssen erkennen, dass wir diese Öffentlichkeit, diese Funktionen, die dort so wesentlich für die Demokratie sind, aber auch für jeden Einzelnen, dass er ordentliche Informationen bekommt und überhaupt eine freie Entscheidung treffen kann, sich eine eigene Meinung bilden kann, das können wir nicht bei den Gegnern dieser Demokratie dauerhaft mieten und uns von ihren Entscheidungen abhängig machen lassen. Was die Algorithmen dort favorisieren, das ist ja im Falle von X, von Herrn Musk und so weiter untersucht worden, wie er da Einfluss drauf nimmt, um das in eine bestimmte, meistens rechtsradikale Richtung zu steuern. Das zeigt er jetzt auch gerade mit seiner Einmischung vor allen Dingen in die britische Meinungsbildung. Und das sind Vorgänge, die können wir nicht akzeptieren, die können wir nicht hinnehmen. Und die Lösung heißt, wir brauchen ein Ökosystem, eine Infrastruktur, die dauerhaft nachhaltigen Betrieb von unabhängigen Journalisten, so sage ich es mal, nicht Medien, vielleicht Journalisten, die die Funktion erfüllen, die Journalisten erfüllen müssen, nämlich professionell Fakten zu überprüfen, professionell zu gewichten, professionell Relevanzkriterien zu diskutieren und professionelle Beiträge zur Meinungsbildung zu liefern. Dieses müssen wir absichern durch eine eigene unabhängige Infrastruktur, bei der wir sicher sind, dass wir da nicht von Bots und irgendwelchen komischen, dubiosen Blackboxes regiert und dominiert werden. Und dann, glaube ich, haben wir eine Chance, dann auch diese Öffentlichkeit in der Zukunft noch viel weiter zu entwickeln, als sie es zum Beispiel im Zeitalter der Massenmedien an Demokratie oder an Partizipationsmöglichkeiten hatte. Das heißt, die Vorteile, die wir haben durch die Zwei-Wege-Kommunikation, dass jeder auch ein Sender werden kann und nicht mehr nur Empfänger, ist auch mit Verantwortung verbunden. Und diese Verantwortung muss ich auch in einer solchen Infrastruktur wiederfinden. Ich glaube, dass die digitale Infrastruktur die wichtigste Daseinsvoraussetzung der Demokratie im 21. Jahrhundert ist, um es mal auf so eine Formel zu bringen. Das heißt, wenn die Demokratie sich selber erhalten will, dann muss sie das alles dafür tun, dass diese Daseinsvoraussetzung, dass eine Infrastruktur besteht, in der Menschen sich frei und faktenbasiert orientieren können und in der letztlich auch alle Zugang auf die gleichen Nachrichten haben. Das ist übrigens auch wichtig, dass nicht jeder seine personalisierten Nachrichten in seine Bubbleblase bekommt. Wir brauchen ein Common Ground an Informationen und das können wir durch Vorgaben dieser Infrastruktur sicherstellen. Wir können Transparenzverpflichtungen einbauen und Rechenschaftspflichten. Wir haben das in den Medien doch auch gemacht, Herr Wagner. Wir beide sind alte Medien. Zirkuspferde, sage ich jetzt mal. Und es gibt doch auch in den Medien Regeln, wie wir das geschafft haben. Und was haben wir da alles für Regeln aufgestellt? Wenn ich als Geschäftsführer oder Chefredakteur von einem Medium etwas behauptet habe, dass ein Unternehmen irgendwie wirtschaftlich in den Abgrund treibt, dann wäre ich dafür ins Gefängnis gegangen oder ich hätte mich strafbar gemacht oder weiß der Kuckuck was. Verantwortlich im Sinne des Presserechtes ist doch etwas, mit dem wir ganz gut leben konnten. Warum soll man denn nicht verantwortlich sein, wenn man in die öffentliche Debatte eintritt? Und ich glaube, dass wir das einfach vergessen haben, weil wir gedacht haben, das Digitale beendet jetzt diese ganzen physischen, analogen Daseinsvoraussetzungen und schafft vollkommen neue Freiräume. Und ich glaube, das ist eben, das sind wir doch jetzt belehrt, dass das nicht der Fall ist. Also müssen wir diesen digitalen Raum jetzt selbstbewusst gestalten.
Das klappt dann alles in Europa, wenn die Staaten der EU, ich sag mal, alle ungefähr dasselbe Werteverständnis haben. Nun wissen wir, dass ob man jetzt Polen nimmt oder bis vor kurzem auch noch Ungarn oder auch ich sag mal französische Rangeleien, niederländische, dass es nicht so einfach ist mit der europäischen Homogenität. Was ist, wenn ich sag mal diktatorische Elemente plötzlich sich dieser europäischen KI-Infrastruktur bedienen? Ist da nicht auch die Gefahr im eigenen System dann, also politische Gefahr zu sehen?
Ja, also ich würde diese Frage, die Sie gerade gestellt haben, jetzt nochmal anders formulieren. Wir bauen gerade hier die stärksten Armeen auf, die Europa seit 80 Jahren gesehen hat. Was ist eigentlich, wenn sich diktatorische und antidemokratische Regierungen dieser Armeen bemächtigen? Haben wir dann was für unsere Sicherheit getan? Wenn wir aber dafür sorgen, dass sichergestellt wird, dass alle Menschen sich frei artikulieren, informieren und kommunizieren können auf dieser Infrastruktur, dann werden die sich schon was ausdenken, falls diese Diktaturen an die Macht kommen. Sie haben das jetzt gesehen, zweites positives Beispiel, mit dem viele, ich muss sagen, ich auch selbst nicht gerechnet haben. Das Wahlergebnis in Ungarn ist, finde ich, ein Hoffnungsmacher. Dort hat man auch versucht, das war jetzt keine richtige Diktatur, sondern Herr Orban nennt das ja illiberale Demokratie und kriegt dafür viel Beifall aus Amerika. Der wollte ja das freie Mediensystem genauso wie die unabhängige Justiz abschaffen und gleichschalten.
Was und er gemacht hat, also Teilen eigentlich.
Ist
ja
auch gelungen, ja. Genau. Und man muss auch wissen, dass Ungarn das Land in Europa ist, wo am wenigsten Fremdsprachenkenntnisse sind. Das heißt, auch die vielen Angebote, die man da vielleicht auf englischen Seiten irgendwo im Netz findet, auch nicht so dolle. Das heißt, da wurde eben ganz ordentlich Propaganda gemacht. Und zum Beispiel, ja, der Gegenkandidat ist nicht mal im Fernsehen aufgetaucht.
Der hat es geschafft durchs Internet wiederum. Ja,
gesehen. Ja, es gibt diese Möglichkeiten. Wir brauchen Gegenöffentlichkeiten, wir brauchen Gegenalgorithmen, gegen diese Strukturen.
Obwohl er auch eher der rechten äußeren Seite zuzurechnen ist, aber er hält sich offenbar an demokratische Regeln. Also das muss man weiter beobachten, was Peter Modja da macht.
Ja. Also ich glaube, wir müssen mit den Begriffen rechts und links da sowieso auch vielleicht ein bisschen vorsichtiger in der Zukunft umgehen. Aber ich glaube, dass es klar ist nochmal, dass wir ich würde sagen, diesen Dreiklang von Demokratie im Sinne einer Machtteilung und von legitimierter Machtausübung, von Rechtsstaatlichkeit, das heißt von unabhängiger Justiz und dem Faktum, dass das Recht herrscht und niemand über das Recht gestellt wird, und von Menschenwürde, das heißt individuellen Rechten, Grundrechten, die wir ja im Grundgesetz auch mit so einer Art Ewigkeitsklausel deshalb ausgestattet haben, dass wir diesen Gleichklang im Blick haben. Und das Thema der Demokratie ist ja, dass da mal der und mal der an die Reihe kommt. Unser Buch Die offene Zukunft und ihre Feinde ist ja von Karl Popper inspiriert, und der hat ja das Buch geschrieben Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, weil er eben abgerechnet hat mit dem Nationalsozialismus und dem Stalinismus, und von dem stammt ja der schöne Satz: Eine Demokratie können Sie daran erkennen, dass sie einen unblutigen Machtwechsel ermöglicht. Ja, den hatten wir in Ungarn. Also war das immer noch eine Demokratie. Und wir können froh sein, dass es das noch war. Warten wir mal ab, was da in Amerika passiert bei den nächsten Wahlen. Da wird ja schon vorgebaut, dass die Wahlen jetzt schon manipuliert sind, bevor sie überhaupt stattgefunden haben und so weiter und so fort. Ich glaube, die Frage unblutiger Machtwechsel ist eine Kernfrage. Das ist die Frage der freien Entscheidung von Bürgern. Und die brauchen dafür freie und gute und faktengeprüfte Informationen. Da sind wir wieder beim Medienthema. Also insofern wird das nicht gehen. Ja, und für Ihre Frage vielleicht noch mal etwas anders zu beantworten. Wir haben tatsächlich ja in Europa gedacht, dass das nicht geht, dass jemand in die Europäische Union eintritt, um danach die Grundwerte der Europäischen Union mit Füßen zu treten. Haben wir früher ausgeschlossen. Ja, da wurde jetzt ein bisschen was draus gelernt. Es gibt jetzt einen EMFA, einen Europäischen Medienfreiheitsakt, der zumindest mal ein paar Instrumente bereitstellt. Wenn man Geld haben will aus den europäischen Kassen, muss man auch sicherstellen, dass zum Beispiel ein unabhängiges Mediensystem da ist, um es verkürzt zu sagen. Ich glaube, wir brauchen viel mehr solcher Instrumente, die jetzt eben auch sagen, okay, wir haben die Gefahr verstanden, wir lassen uns jetzt hier nicht für dumm verkaufen. Denn um es nochmal mit Popper zu sagen, das ist ja ein Problem, das die offene Gesellschaft hat. Er hat das Toleranzparadox genannt und hat gesagt, okay, wir sind tolerant in der liberalen Demokratie, aber was ist denn eigentlich mit den Feinden dieser Demokratie? Wie tolerant sind wir denn gegen die Feinde, gegen die Leute, die diese Demokratie beseitigen wollen? Das ist eine Frage, die müssen wir uns stellen und die müssen wir uns heute mehr denn je stellen.
Tja, und vielleicht Antworten kann man bei Ihnen finden im Buch Die offene Zukunft und Ihre Feinde. Sie sind Mitautor. Nennen Sie netterweise nochmal Ihre Co-Schreiber?
Ja, natürlich. Natürlich. Wir haben auch versucht, und das ist auch, finde ich, ein ganz wichtiger Vorgang. Ich komme ja aus den Medien und habe schon ein Buch zusammengeschrieben mit Paul Niemitz, den ich sehr lange kenne. Der war Chefberater für Justiz in der Europäischen Kommission, hat an der Datenschutzgrundverordnung mitgeschrieben, hat die Verhandlungen mit den Amerikanern über Safe Harbor im Anschluss an die Snowden-Enthüllung geführt und kennt sich das sehr gut aus, hat auch sehr viel von dem Digital-Lobby-Bombardement erlebt. Persönlich in Brüssel, ist jetzt pensioniert. Wir haben das Buch gemeinsam geschrieben mit Jürgen Pfeffer, mit dem ich nicht verwandt oder verschwägert bin. Ein Professor.
Dr. Jürgen?
Professor Jürgen Pfeffer, genau, hier Professor an der TUM in München. Und der war lange in Amerika auch auf einer der führenden Universitäten dort und ist jemand, der sich eben mit Netzwerkarchitekturen und den Effekten auf die Gesellschaft beschäftigt. Und wir haben gedacht, es ist ganz gut, einen multiperspektivischen Blick auf dieses komplexe Phänomen zu werfen, von einer juristischen, von einer Informatikerseite und ein bisschen von einer gesellschaftstheoretischen, philosophischen Seite. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir eben sehen, es gibt hier keine einfachen Lösungen für so eine komplexe Fragestellung. Aber die entscheidenden Punkte müssen wir erkennen. Da geht es um Macht, da geht es um Machtausübung, da geht es darum, wer entscheidet. Und es geht darum, wer entscheidet, wer entscheidet. Und das ist die Frage der Legitimität von Macht und Herrschaft, die wir hier ganz deutlich bei dieser Technologie stellen müssen, als Voraussetzung dafür, dass wir sie selber in einem positiven Sinne für eine positive Zukunft, für eine offene Zukunft, wie wir sagen, gestalten müssen. Und vielleicht nochmal zu dieser offenen Zukunft. Im Grunde ist das ja auch nicht von uns erfunden worden. Das Bundesverfassungsgericht hat ja in Sachen Klimaverpflichtung der Regierung ein ähnliches Urteil viel beachtet vor einigen Jahren gesprochen, dass bestimmte Entscheidungen oder Nichtentscheidungen dazu führen können, dass künftige Generationen nicht mehr die freien Spielräume, Entscheidungsspielräume haben, wie wir sie heute haben. Und dass wir verpflichtet sind, das ist eine Folge des Verantwortungsprinzips, verpflichtet sind sicherzustellen, dass auch unsere Kinder und Enkel noch ein lebenswertes Leben haben. Und das bedeutet eins, indem sie noch frei entscheiden können, indem sie noch mitwirken können an der Regierungsform und ihr Leben gestalten können. Diese Verpflichtung haben wir und die müssen wir sehr, sehr ernst nehmen. Und die haben wir jetzt angesichts des Digitalen mindestens so sehr wie angesichts der Entwicklungen im Umweltbereich, die uns sehr viele Sorgen machen.
Erschienen ist das Ganze im Dietz Verlag für 20 Euro als Papierausgabe. Man kann sich, glaube ich, auch runterladen, ne, als E-Book.
Ja, das ist die englische Fassung. Wir sind sehr froh, dass wir auch eine englische Fassung haben. Wir freuen uns auch, dass es da eine europäische Diskussion zu gibt. Aber wir wollen auch gerne natürlich wieder eine transatlantische Diskussion führen in diesem Bereich.
Vielen Dank, Matthias Pfeffer, für dieses sehr erhellende Gespräch. Also mich hat es tatsächlich noch mal um Längen weitergebracht. Allen, die dieses Gespräch gehört haben, sei es anempfohlen, dieses Buch, das kann man sich auch ausleihen in der Bibliothek, das ist jetzt hier keine Verkaufswerbeshow gewesen, sondern ein Gespräch, um wieder mal zu sensibilisieren in dem KI-Wahn, der ja existiert. Die Begeisterung teile ich teilweise, es macht auch Spaß, kreativ zu sein mit künstlicher Intelligenz, aber die Risiken und Nebenwirkungen verrät Ihnen in diesem Fall nicht nur die Apotheke und Ihr Arzt des Vertrauens, sondern auch Matthias Pfeffer. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke und ich freue mich, dass wir einen kleinen Beitrag vielleicht leisten konnten für einen realistischen Blick auf diese Technologie. Das ist nämlich das, was wir wollen. Vielen Dank und alles Gute.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.